Ja, Jesus, und wir möchten dir wirklich Danke sagen, dass wir heute hier zusammen sein dürfen. Und zum einen einfach dürfen dir Danke sagen in Ehrfurcht vor dem, was du tun hast. Aber zum anderen einfach auch zum uns freuen über dem, dass du den Sieg davon getragen hast über den Tod. Danke dürfen wir miteinander hier zusammen sein als die Auserwählten, als die Ausgerufenen. Und danke dürfen wir uns jetzt einfach auch auf dich konzentrieren. Öffne unsere Augen und unsere Herzen und unsere Ohren. Amen. Sieg statt Niederlage. Ich weiss nicht, wie es dir geht, so Karfreitag. Ich bin Landeskirche gross geworden, da war immer so ein bisschen ein Trauergottesdienst. Da hat man sich so richtig an das erinnert, was es bedeutet hat, die quasi Niederlage. So das Kreuz, der Tod von Jesus. Ich glaube, das dürfen wir auch und das sollen wir auch, aber ich möchte wie noch eine andere Dimension hineinnehmen, nämlich auch der Sieg, der heute passiert ist, vor ein paar tausend Jahren, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Tod besiegt. Und wie gehen wir mit dem um? Was bedeutet das jetzt ganz konkret für unseren Alltag? Da darf ich euch hineinnehmen in Psalm 22. Ich werde nicht den ganzen Psalm lesen, da bitte ich euch daheim vielleicht mal nachzulesen, sondern so einzelne Verse daraus rauszunehmen oder nicht mehr daraus raus, wo wir anhand vom Psalmschreiber und David nachher sehen, was das bei ihm bewirkt hat, wenn eben so eine vermeintliche Niederlage plötzlich dann zum Sieg wird. Ich fange aber an mit der Geschichte von uns als Familie. Unser Ältester ist jetzt 15, der zweite Älteste ist gerade gestern 14 geworden, genau. Man muss noch ein bisschen rechnen. Und dann kommt der dritte Älteste, der wird jetzt dann 12 und dann 10 Tochter und dann noch 8, auch nochmal Tochter. Und im Moment haben wir so richtig so in der Familie, wahrscheinlich ist das nur bei uns so, dass sie den anderen so oben runter machen. Dissen. Sich selber besser anstellen oder sich vielleicht auch selber besser dann fühlen, wenn sie den anderen ein bisschen kleiner machen. Und dann haben wir das auch ein bisschen miteinander geredet, meine Frau und ich, und haben gefunden, wie können wir das durchbrechen, dass eben da nicht immer das oben runter machen, dass Dissen so im Vordergrund steht. Und das ist manchmal wirklich ganz komisch, so im Sinne von der Älteste, 15, logisch in der Oberstufe, hat schon Englisch gehabt, kann zu der Jüngsten, die 8 ist, die noch kein Englisch kann, sagen, was bist du für eine Pfeife, du kannst noch kein Englisch. Und ich bin einfach dort und denke so, was machst du jetzt? Und dann habe ich die Idee gehabt, und mit meiner Frau das besprochen und sie hat gefunden, ja, kannst du ja mal probieren. Dass man einfach einen Tag lang unsere Kinder nur lobt. Nur immer das Gute sagen, was sie gut machen. Und dann haben wir uns einen ganzen Vormittag Zeit gehabt, wo sie in der Schule waren, zum Vorbereiten auf das. Dass wenn sie dann heimkommen auf den Mittag, dass wir dann ready sind. Und so bin ich wirklich so ein bisschen hin und her gelaufen und denke so, ja, was kommt echt auf mich zu, Jesus, was? Und dann läuft der erste Sohn auf und hat so ein langes Gesicht. So einen richtigen Angack. Und du hast mir so richtig gesehen, so, wow, der kommt jetzt einfach nicht gern heim. Weiß auch nicht wieso, was dem über. Und dann fährst du ja innerlich so beten und sagst, so, Jesus, was soll ich jetzt sagen? Und dann das erste, wo mein Sinn gekommen ist, habe ich gesagt, so, Joshua, ich muss dir jetzt einfach etwas sagen. Du hast so eine Begabung, dir sieht mir immer aufs erste an, wie es dir geht. Und dann habe ich das noch so ein bisschen ausgeführt und irgendwann habe ich gemerkt, und jetzt merke ich gerade, dass ich besser still bin und nichts mehr sage. Dann hat er mich mit so grossen Augen angeschaut und gesagt, Papi, was läuft bei dir? Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich ihm gesagt habe, was wir uns vorgenommen haben. Und ab dem Zeitpunkt ist gefühlt jede Minute so, Möck, Papi, schon wieder hast du etwas negativ gesagt statt positiv. Wirklich so ein Minutentakt. Und ich habe die Übung schneller abgebrochen, als sie gedauert hat. Für mich in dem Moment eine totale Niederlage. Ich denke, super, jetzt probierst du irgendetwas Gutes zu machen. Jetzt probierst du irgendetwas Gutes hineinzubringen, deine Familie irgendwo auch ein bisschen zu steuern und so vielleicht in die Richtung, wo die Bibel ja sagt, wo Jesus ehrt, irgendwo hinzubringen und dann nachher voll versagt. Ich werde später nochmal auf die Geschichte zurückkommen, weil ich glaube, es hat ganz viele so Aspekte drin, wo man aber jetzt eben auch so in dem Psalm 22 erkennen könnt. Der Psalm 22, ich möchte einfach mal die ersten zwei Verse, also Vers 2 und 3 lesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Eine Situation, wo der Psalmschreiber drin ist, wo es ihm scheinbar um innerliche wie auch um äußerliche Not geht. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist oder wieso dass die Not so stark da war. Aber er war im Bedrängnis, vielleicht sogar unter Todesangst. Und dann schreien wir zu Gott und denken, ja, jetzt müsste ich doch. Und dann passiert nichts. Kennen wir alle so Situationen. Oder eben, wenn wir es dann in die Situation vom Karfreitag innen anschauen, ich kann mir vorstellen, der Jünger, dem ist es richtig schlecht gegangen, dem Karfreitag. Die haben 3 Jahre von ihrem Leben auf das Pferd Jesus gesetzt. Und denken, jetzt kommt das Reich Gottes. Jetzt werden wir befreit und wir sind von vorne mit dabei. Die haben ihren Job aufgegeben, sind Jesus nachgefolgt, haben wahrscheinlich finanzielle Kosten auf sich genommen, haben Mühe auf sich genommen und dann so etwas. Kennen ihr das auch manchmal, so Umstände, wo ihr einfach denkt, was soll jetzt das? Ich komme aus einer ganz bewegten Zeit, jetzt gerade die letzten 3 Wochen. Es hat das ein bisschen angefangen, dass ich von einer Kollegin, die ich viel mit ihr zusammen arbeite, sie ist Mitte 20, erfahren habe, dass sie von heute auf morgen krankgeschrieben ist, weil bei ihrer Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Sie muss beide Brüste amputieren, anfangen mit Chemotherapie. Unglaublich. 2-3 Tage später erfahre ich, dass mein Schwager beim Canyoning abgestürzt ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie in den Medien gelesen. 35 Meter das Loch abgehakt. Er hat es überlebt, wirklich ein Riesenwunder. Aber er hat sich den 2. und den 3. Halswirbel zertrümmert. Aber auch wieder ein Riesenwunder, die Nerven sind unbeschädigt. Er steht, er läuft. Aber es geht jetzt sicher noch ein paar Monate, bis er sich da wieder rehabilitiert hat. Alles wieder aufgebaut hat, Kraft in dir ist. Und du stehst da und denkst so, was soll das? Was passiert jetzt da genau? Auch in diesen Tagen haben wir erfahren von Gotti, von einem meiner Söhne, dass ihr Mann schwerst Alkoholiker ist. Und du denkst so, hä? Was ist jetzt da los? Und jetzt gerade letzte Woche, das haben sie sicher auch mitbekommen, die junge Frau, die verschossen worden ist in Hamburg, die auch in den Medien war, das ist eine junge Frau aus unserer Gemeinde. Und dann denkst du so ein bisschen, warum? Warum lässt Gott all das zu, oder? Aber wenn wir eben genauer anschauen, und das finde ich spannend in dem Vers, vor allem im Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Warum ist eigentlich falsch übersetzt. Eigentlich heisst es, wozu? Und das ist in diesen Situationen vielleicht manchmal viel die bessere Frage. Dass man nicht fragt, warum, Gott, hast du das zulassen? Sondern für was soll jetzt das dienen? Wie kann ich dir trotz all dem zur Verfügung stehen? Und wie kannst du aus dem etwas Gutes machen? Weil wir sehen nachher auch im Vers 4 bis 6, wie der Psalmschreiber da sich auf das beruft, was Gott in der Vergangenheit alles schon tun hat. Er holt sich in Erinnerung, hey Gott, dem geht nichts einfach durch die Finger. Die Jünger haben das damals nicht mehr glauben. Aber nachher am 3. Tag, am Sonntag, ist es bei ihnen wie neu vorgekommen. Und doch ist für uns, wo wir wieder den Zeitabschnitt ja schon kennen und haben, wie es wissen auch für den Karfreitag, es geht da um mehr als nur einfach ums Warum. Es geht wozu, nämlich um den Sieg. Er hat Niederlage, Gott hat Niederlage überwunden. Und er möchte dir und mir den Sieg schenken. Es heißt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Es ist eigentlich spannend, dass nur in dem Johannesevangelium die Worte zu finden sind. Und sonst heisst es immer, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch da ist eigentlich die Nähe wieder sehr, sehr eng beieinander. Der Sieg, es ist vollbracht. Und warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte uns das kurz erklären anhand von Zeichnung. Ich bin ein guter Zeichner. Ich tue mich gerade schon mal so für das entschuldigen. Aber mir hilft es immer wieder, so ein bisschen das zu visualisieren, was manchmal so theoretisch tönt oder klingt. Ihr seht hier, ich habe das probiert vorzuzeichnen, so Vater, Sohn und Heiliger Geist obendrauf. Das Weiße symbolisiert die Herrlichkeit, die Heiligkeit, das Göttliche. Und unten dran ist der Tod, Schwarze. Und wir sind gefangen, wir sind in dieser Welt gefangen im Tod. Wir sind tot. Was heisst das konkret jetzt vor allem auch die Trennung? Wenn wir uns trennen von gewissen Sachen, wenn wir uns trennen vom Auto, dann ist das noch etwas Schönes, oder? Also je nachdem. Aber ich habe mich gerade vom Auto trennen, vom alten, und habe ein neues posten. Also das war schon kein schönes Gefühl, mit dem neuen Auto losfahren. Alles Schnickschnackzeug wieder neu entdecken. Dann gibt es aber auch eine Trennung, die dann vielleicht weniger schön ist, wenn man auf die Beziehungsebene geht. Wenn Beziehungen auseinandergehen, Schmerzen, Verlust, Enttäuschung, Verletzungen, die entstehen oder können da sein. Aber es gibt noch eine dritte Stufe, das ist nämlich die Trennung von Gott. Gott sagt von sich selber, ich bin das Leben. Und was passiert, wenn wir uns vom Leben trennen? Dann sind wir tot. Er sagt, ich bin die Liebe. Was passiert, wenn wir uns von der Liebe trennen? Dann sind wir im Hass. Und so können wir das ganz, ganz fest weiterspinnen. Ich möchte vor allem an dem Punkt vom Leben bleiben. Wenn Gott sagt, ich bin das Leben und ich habe Leben im Überfluss, aber wir trennt sind von Gott, dann sind wir im Tod. So wie ich es probiert habe darzustellen. Und das wiederum bedeutet, dass wenn wir eben in dem Tod sind, dass uns auch der Tod umgibt und allgegenwärtig ist. Und das hilft vielleicht manchmal auch. Wir reden oftmals von Sünde im Sinne von ich sündige. Ich tue Sünde. Wenn ich schnell fahre, bin ich ein Verkehrssünder. Wenn ich Jockey ist, statt nicht, weil ich es mir vorgenommen habe, dann ist Jockey Sünde. Dabei kann Jockey gar nichts dafür. Und so sind wir eigentlich sehr schnell im Denken in der Sünde. Also wir tun Sünde. Aber eigentlich ist das erst zweitrangig. Erstrangig ist, die Tatsache der Sünde ist, wir sind getrennt von Gott. Das ist die Sünde eigentlich. Die Trennung von Gott. Und darum ist das noch so krass, wenn Jesus in die Welt hineinkommt. Das habe ich jetzt probiert, so darzustellen. So als die Hoffnung, so das Krönchen, das dann nachher in die Welt hineinkommt, leuchtet. Und bei ihm ist die Verbindung zu Gott immer da. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Er hat das tun, was Gott gesagt hat, soll er tun. Er hat eigentlich quasi keine Trennung gehabt. Und was er nachher am Kreuz aber auf sich nimmt, ist, dass er die Trennung akzeptiert. Und darum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Gottverlassenheit. Aber weil er keine Sünde hat, weil er der Mensch war, der so gelebt hat, wie es Gott wollte, hat ihm der Tod nicht anhaben. Er hat ihn quasi in Ruhe lassen. Und durch das hat wie Jesus können, nachher den Weg zurück in den Himmel bahnen. Und für jeden, der will, man sieht es jetzt nicht so gut, vorne hat das Männchen ein Letsch gehabt, jetzt smilet. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen und mit ihm den Weg gehen, dann dürfen wir wieder in der Herrlichkeit sein. Das heisst nicht, dass wir draußen sind aus dem Tod. Aber es bedeutet, wir haben den Sieg über den Tod. Wir haben ihn auch erlangt. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Jetzt gerade auf das Beispiel mit dem Joshua, der mit dem riesen Letsch heimkommt und ich nachher so genervt bin, dass ich das Projekt gerade wieder einstampfe. Am Abend habe ich mit Jesus darüber geredet und er hat das wirklich so, Jesus, was, wieso? Ich wollte doch noch eigentlich nur das Gute machen und habe mit Jesus angefangen darüber zu schwätzen und plötzlich ist mir bewusst worden, was ich eigentlich gemacht habe. Der erste Fehler, wie gesagt, ist der, ich habe Joshua, ich habe ihm gesagt, was wir vorhaben. Der eigentliche Fehler, der aber dahinter ist, ist das, ich habe probiert, ihn oben runter zu machen, auszutreiben, indem ich ihnen zeige, wie man es macht. Versteht ihr? Der Widerspruch. Also ich habe ihnen eigentlich schon von Anfang an gezeigt, ihr könnt es nicht, darum zeige ich euch jetzt mal, wie es geht. Und dass das mein Sohn natürlich nicht so gern annimmt, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Und dann hat er natürlich mir gezeigt, dass ich es nicht kann. Und aus dem heraus mit Jesus darüber reden und wir dürfen auch auf die Niederlagen schauen, um daraus zu lernen, das bedeutet nämlich, Sieg davon zu tragen. Nicht, wir sind Sieger, weil wir schon alles können, sondern wir dürfen in unseren Niederlagen hineinschauen und daraus lernen. Aus dem heraus bin ich nachher wieder zu der Familie und habe gesagt, hey Leute, mir ist etwas aufgegangen, Entschuldigung, dass ich probiert habe, euch zu zeigen, wie es geht. Wir müssen uns gegenseitig helfen und zeigen, wie es geht. Komm mit, machen das immer wieder mal so ein bisschen zum Familienprojekt, dass wir einander loben, dass wir nur das Gute sagen. Und dann nachher gibt es ganz lustige Situationen, es klingt uns nicht immer, aber wir sind auf dem Weg. Das bedeutet, im Sieg dürfen unterwegs sein. Darum, glaube ich, ist es manchmal wichtig, wenn man es jetzt auch vom Psalm her anschaut oder eben von so einem Beispiel her anschaut, dass man nicht einfach nur sagt, es geht um meine Wahrheit und meine Realität von der Niederlage. Es fühlt sich ja wirklich so an. Es ist ein Gefühl, das da ist, dass man das Gefühl hat, wieso passiert jetzt das alles? sondern dass wir uns immer wieder auf das berufen, was wirklich die Wahrheit ist. Und dass wir auf das zurückkommen und sagen, und ich darf. Und bei dem Beispiel von Joshua, da hat mir die Bibel ganz konkret geholfen. Und zwar war es der Moment, wo ich den Zachäus gelesen habe. Genau, der Zachäus, der, der so ein Kleiner, oder, der so auf den Baum hochklettert. Ich meine, das ist diese par excellence in der Bibel. Oder? Die anderen finden, nein, der kommt jetzt nicht zu Jesus führen, weil der ist so ein komisch Kleiner und betrügt uns immer. Und er hat ihn gefunden und ich zeige euch, dass ich es trotzdem kann und klettert auf den Baum hoch. Und dann tatsächlich bleibt Jesus ja unter dem Baum stehen. Und dann die Worte, die sind mir so eingefahren nachher, wo es dann nachher auch dort heisst, was Jesus sagt, Zachäus, komm mal oben runter von deinem Baum, wo du selber probierst, immer höher rauszukommen, als du es vielleicht selber willst. Komm von dem oben runter, dass du probierst, deine Familie selber immer dort hinzubringen, wo du denkst, was am besten ist. Und lad mich zu dir ein. Ich will bei dir einkehren. Und wir sind so am Tisch gehockt und es ist wieder so losgegangen. Gell? Einer hat auf den anderen eingeprügelt, also nicht mit den Füßen, aber einfach so mit dem Wort. Und irgendwie habe ich innerlich gedacht, Mann, was machst du jetzt? Oder? So das Naturelle, ich würde ein Kind so ein bisschen ins Zimmer schicken und dann hast du wieder mal ein bisschen Ruhe. Und dann dürfen sie wieder rauskommen, wenn sie wieder anständig tun. Das ist eigentlich eine Methode, die bei uns sehr gut funktioniert. Aber so in dem Moment ist mir die Geschichte, die wir morgen gelesen haben, in den Sinn gekommen. Und dann merke ich so, komm oben runter, Michi. Werd ruhig. Fang an beten. Ich möchte jetzt bei dir einkehren. Darf ich an den Tisch sitzen zu dir? Und unmerklich, ich habe es wirklich nicht extra gemacht, rutsche ich so ein bisschen auf die Seite, so zum Platz machen. Das ist alles so im Kopf abgegangen, ich habe das nicht laut gesagt. Und meine Tochter merkt so, Papa, was ist, wieso rutschst du auf die Seite? Und sage, ich glaube, jetzt hat gerade Jesus Platz genommen. Hey, das hat gemacht, tuck, und die Stimmung war anders gewesen. Und plötzlich sind ganz coole Themen aufgeploppt, wo wir miteinander diskutiert haben, wo wir noch lange über das Essen raus sitzen geblieben sind und geredet haben. Total eine harmonische Stimmung. Und mir ist es so vorgekommen, wie eben bei dem Zachäus, wo dann nachher plötzlich gemerkt hat, weil er Jesus begegnet ist, ich möchte mein Leben ändern. Wir müssen Menschen nicht verändern. Ich glaube, wir dürfen sie und auch uns selber einfach in die Beziehung mit dem Jesus bringen. Das bedeutet, im Sieg zu leben. Aus dem Sieg zu leben. Was dann aber auch passieren kann, wenn du das möchtest und tust, dann nachher, das ist manchmal vielleicht ein bisschen mühsam, dann kommt über Vers 8 und 9. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Also das schreibt der Schreiber über sich selber, wie die anderen quasi ihn nachäffen. Er hat das ja einfach auf den Herrn abgewälzt. Er soll ihn retten. Und das ist manchmal schon so, auch unter unseren Kreisen, dass wenn wir Gas geben mit Jesus und dann haben wir das Gefühl, jetzt passiert etwas, da kommst du nicht immer ermutigende Worte zu hören über. Ich mag mir ganz, ganz viele verschiedene Situationen erinnern, wo ich Theologie wollte anfangen zu studieren. Puh. Kann der da? Trauen wir ihm das zu? Hat er sich bewährt? Ist das wirklich der Wille von Gott? Das sind die Stimmen gewesen, die ich aus der Gemeinde gehört habe. Und wo wir dann darüber abgestimmt haben, weil es ist ja dann auch um meine Anstellung gegangen, wir sind noch nicht 100 Personen gewesen, aber zum Rechnen ist es ein bisschen einfacher, haben 52 Ja gesagt und 48 Nein. Und als ich das erste Mal den Predigt hatte, ich war ja noch kein ausgebildeter Pastor, sondern erst einer quasi in der Ausbildung, da ist die Hälfte der Gemeinde daheim geblieben. Wie leben wir? Da können wir uns vielleicht auf der Seite auch von den Kritikern ins Boot nehmen und sagen, will ich das? Will ich so wirken auf Menschen in meinem Umfeld? Aber auf der anderen Seite auch, wie gehen wir mit dem um, wenn uns so Widerstand begegnet? Sind wir Jesus treu und feiern mit ihm? Feiern, wieso? Ich möchte uns hier reinnehmen in den Siegeszug, wo der Paulus davor redet. Der Paulus redet vom Siegeszug von Christus. Und zwar sagt er, im 2. Korinther steht das, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug oder eben Siegeszug umherführt in Christus, um den Geruch seiner Erkenntnis an jeden Ort durch uns offenbart. der Siegeszug. Wer ist, schaut ab und zu Fußball? Hat wahrscheinlich schon jeder. Ich habe ein Bild mitgenommen. Das ist so der Siegeszug. Wenn die Mannschaft heimkommt ins Land oder in die Stadt oder wo auch immer, wie gross ist, man dann halt Fußball auch anschaut, dann kommt so ein Triumphzug, ein Siegeszug. Das heisst, die Mannschaft ist in dem Gar unterwegs oder sitzt drin und alle Fans rundherum jubeln den Sieger zu. Wenn jetzt Paulus redet, dass wir im Triumphzug mitgeführt werden, dann sind wir nicht Zuschauer, die zujubeln. Sondern wir sind in dem Gar mit dabei. Weil wir mitspielen. Weil wir den Sieg tragen. Und mir hat das immer wieder geholfen, auch gerade wenn eben so Widerstand kommt, mir das wie innerlich zu verdeutlichen und zu sagen, hey, ich bin auf dem Fußballfeld. Ich spiele mit, ich bin nicht einfach Zuschauer. Und dann in dem Mitspielen hat es aber einen wichtigen Unterschied. Wenn ich nämlich weiss, dass ich schon gesiegt habe, dann geht es ja vielleicht weniger ums Goalschiessen, sondern vielmehr um, wie spielen wir miteinander? Wie sind wir miteinander unterwegs? Dann geht es weniger darum, was muss ich alles noch erreicht haben, dass mein Ego vielleicht irgendwie noch zufrieden wird, sondern wie kann ich andere ermutigen, dass sie wieder aufstehen, wenn sie gefallen sind? Wie können wir das machen? Und das erlebe ich, wenn ich so die Bibel lese, immer wieder auch mit Jesus. Und ich möchte jetzt so ein bisschen einleiten ins Abendmahl. Und zwar mit der bekannten Stelle aus der Johannes 13, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert. Kurz bevor nachher die Kreuzigung kommt. Jedes Mal so zusammengefasst, und mir gefällt das eigentlich, das Denken. Das Abendmahl ist eigentlich wie so die Abschlussprüfung gewesen, die Lehrabschlussprüfung. 3 Jahre haben wir jetzt mit mir zusammen gelernt, und jetzt kommt die Prüfung. Es ist niemand anders eingeladen gewesen, das ist auch noch speziell, außer die Jünger selber an das Abendmahl, an das letzte Abendmahl. Also alle Frauen und alle, die sonst auch noch mitgekommen sind, sind dort nicht eingeladen gewesen, sondern einfach die 12. Und Jesus sagt, gehen Sie vorbereiten, machen alles parat. Und dann nachher stelle ich mir das immer so vor, ich tue mich selber wie so in die Geschichte hineinversetzen und denke so, yes, heute Abend gibt es gutes Essen, eine Gemeinschaft mit Jesus, wahrscheinlich eine coole Predigt. Und so, ja, cool, oder? Und dann nachher kommst du in den Saal rein und zuerst denkst du so, ich muss möglichst schnell bei Jesus hocken. Und dann merkst du, okay, nein, dort hockt schon der Johannes und der Petrus, sie haben es einfach wieder schneller geschafft als ich. Gut, dann hocke ich dort, wo es gute Fleisch gibt. Oder? Dann positionierst du dich, dann essest und plötzlich steht Jesus auf, zieht sein Obergewand ab und in dem Moment merkst du, Mist. 3 Jahre lang hat Jesus jeden Tag predigt, wer der Größte sein will, der soll dienen. Keiner, nicht auch nicht ich, hat den Wasserkrug am Eingang gesehen. Und wir wären nicht auf die Idee gekommen, um einem anderen die Füße zu waschen. Was macht Jesus? Er steht auf und wäscht den Jüngern die Füße. Nicht den Kopf. Er sagt nicht, hey, du hast 3 Jahre lang gelernt und jetzt hast du voll versagt. Und du hast keine Ahnung, du hast es einfach nicht im Griff, du bist so eine Pflaume. Er macht es auch nicht, um zu sagen, hey, so wird es im Fall gemacht. Sondern er macht es, weil er weiß, wir sind im Sieg. Und weil wir dürfen aus dem heraus leben und weil wir dürfen aus dem heraus auch mit Jesus Beziehung haben. Wir müssen Jesus nichts beweisen. Er hat uns alles gegeben und er möchte uns dienen. Und wenn wir das zulassen, dann gibt uns das eine Perspektive, eine Haltung, wo wir automatisch auch anfangen, anderen zu dienen. Wo wir nicht mehr Diener für unsere Zwecke brauchen, sondern wo wir plötzlich das Wozu für andere werden. Ich finde es spannend, immer wieder in der Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern oder mit seinen Freunden unterwegs war, sehen wir, dass er die Leute herausfordert, für was? Dass sie im Glauben wachsen, sie persönlich, aber auch die anderen rundherum. Also wir sind eingeladen, im Glauben zu wachsen. Und darum möchte ich uns jetzt die Abendmahl-Wort lesen. Ich lese sie aus dem 1. Korinther Kapitel 11, wo sie eben auch zusammen gewesen sind und dann Jesus das Brot genommen hat und sagt, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und mit dem natürlich auch der Sieg. Und ich möchte beten und anschliessend dürfen wir ein Lied hören und mitsingen natürlich. Und wir sind einfach eingeladen, zu diesen Tischchen zu gehen und hier das Abendmahl für euch zu nehmen. In der persönlichen Beziehung mit Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du das Brot geteilt hast, dass du dein Lieb geteilt hast mit uns. Dass wir dürfen Teil sein von deinem Lieb, von deinem Körper, von deiner Gemeinde. Danke vielmals, dass wir mit reingenommen sind. Dass wir nicht einfach nur mit Zuschauer sind, sondern dass wir dürfen mitspielen und dass du den Sieg schon davor getragen hast. Jesus, das hast du getan, indem du dein Blut einfach vergossen hast für uns. Du hast alle Sünden dieser Welt auf dich genommen und hast sie getragen. Du hast einen neuen Weg und Zugang in deine Herrlichkeit geschaffen. Und dafür danken wir dir, dass wir das für uns in Anspruch nehmen und aus dem aus auch leben dürfen. Und wir möchten das Abendmahl jetzt wirklich feiern, in dem Denken an das, was du für uns getan hast. Und danke dir für den Sieg, den du für uns so errungen hast. Amen. Aus dieser Verbindung und mit dieser Beziehung mit Jesus kommt etwas Nächstes in unser Leben hinein, das wir in Anspruch nehmen dürfen, das wir sehen aus dem Psalm heraus. Psalm 22, Vers 19, da heißt es: Sie teilten meine Kleider unter sich und über meinem Gewand warfen sie das los. Das ist wieder so ein Hinweis vom Psalmschreiber schon auf das, was mit Jesus wird passieren. Und wenn wir das anschauen, dann nachher gibt es ganz viele Versprechungen oder Voraussagen, was passiert mit uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich bin nicht sicher, ob es dann so viel einfacher wird, nur weil wir es eigentlich wissen. Aber es ist einfach in dem Sinn wie auch eine Zusage, respektive ein Wissen, um was es effektiv geht. Jesus hat gewusst, er kommt auf die Welt, weil das sein Auftrag ist. Wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir auch einen Auftrag. Und wir wissen auch von der Bibel her, es werden noch mehr Umstände kommen, die uns herausfordern, wo wir vielleicht immer wieder in dem Warum drin sind und müssen lernen, wie kommt es zum Wozu in unseren Herzen. Und weil wir das wissen, dürfen wir uns auf das vorbereiten. Wartet nicht, bis es so weit ist. Die ganzen Kriegssituationen, die ganzen Umstände, die wir in der Gesellschaft haben, es wird nicht abnehmen, es wird zunehmen. Das sagt uns die Bibel. Und darum dürfen wir uns mit Jesus zusammen auf das vorbereiten. Wie gehen wir um, wenn so Krisen kommen? Ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges für mich selber gelernt während Corona. Respektive am Anfang, wo dann da der Lockdown kam. Ich habe mich gefühlt wie so mit 120 an die Wand gefahren. Alle Projekte, die wir voll am Aufbauen waren, sind einfach... Hast du nicht mehr dürfen. Und das hat sich richtig blöd angefühlt. Und ich bin froh, dass ich es machen durfte, wie jetzt auch der Psalmschreiber. Und da denke ich, das ist wichtig, dass wir auch Psalmschreiber sein dürfen. Oder vielleicht kommen sie dann einfach nicht in die Bibel oder vielleicht mal in einer späteren, wo wir im Himmel dürfen, miteinander lesen. Aber einfach, dass wir nicht nur einfach lesen und denken, wow, krass, ja. Sondern, dass wir das so wie zum Beispiel nehmen und sagen, ja, ich möchte genau auch so Prozesse durchgehen, wie jetzt da der Schreiber gemacht hat, mein Herz ausschütten. Und dann aber nicht einfach bei dem stehen bleiben, sondern auch die Vergangenheit schauen. Jesus, was hast du alles gemacht? Ja, genau, du hast alles in deinen Händen, du hast alles im Griff. Und aus dem heraus können wir nachher wieder das Learning ziehen, können wir vorwärts gehen. Mein Bild, das ich bekommen habe für Corona, für die Situation, jetzt müsste ich das Bild noch haben, ist das. Das ist so ein Bungee Running. Und ich habe mich wirklich so gefühlt, oder? Du gibst Gas, du möchtest möglichst weit führen kommen. Da geht es darum, so Klebepads möglichst weit vorne anzukleben. Und du spielst das gegeneinander. Und irgendwann kommt dann das Bungee-Seil, das du am Rücken hast, und zieht dich wieder voll hindern, oder? Und ich habe das jetzt nicht irgendwie gespielt oder so gekannt. Das ist einfach so ein Gefühl, wo ich das mein Herz bei Gott ausgeschüttet habe. Ein Gefühl, ein Bild, das gekommen ist. Ich merkte, ja, so nur. Bei mir ist es nicht Gummi, also so Luftmann, bei mir ist es so der Beton, der es mir angepatscht hat. Und dann habe ich wieder den Eindruck gehabt, dass Jesus zu mir sagt, geh mal schauen, Michi, wie das Erwachsene spielt und wie das Kind spielt. Und dann bin ich da ein bisschen auf YouTube, während meiner stillen Zeit, gell? und habe das angeschaut. Und bei den Erwachsenen ist mir aufgefallen, da geht es sehr fest bei den meisten ums Gewinnen. Wer kommt jetzt weiterführen mit dem Kaiber-Dings? Und die Strategien, wie sie sich da auch führen gegangen haben und alles. Wissen Sie, wie das Kind spielt? die finden es einfach urkogelustig, von dem Seil zurückgezogen zu werden. Die haben zum Teil den Badge sogar vergessen. Oder haben ihn einfach weggerührt oder vorher gerührt. Aber sie haben es einfach lustig gefunden, so zurück. Und ich habe gemerkt, ja, vielleicht ist ja genau das jetzt die Lektion, das Wozu, dass ich lernen darf, es geht nicht immer um den Sieg, in dem Sinne um den Erfolg, sondern um die Freude im Unterwegssein. Und dann ist eine Zeit gekommen, in der ich in dem ganzen Gejufel drin gelernt habe, freudig zu sein. Ich weiss, dann müsst ihr euch vielleicht so vorstellen, dann sind wir daheim gewesen, ja, alle Kinder daheim. Du solltest noch irgendwie arbeiten, wenn du 5 Kinder daheim hast, die noch Schule machen sollten. Und dann zwischendrin hat der Lehrer wieder angerufen, dann kannst du bei deinem Sohn schauen, der ist wahrscheinlich nicht am Computer etwas am machen, was für die Schule ist. Also man sieht es seinen Augen an, dass er wahrscheinlich etwas anderes macht. Dann bin ich so schauen und tatsächlich ist er natürlich dann irgendwie auf Social Media umeinander geswitcht und so. Auf jeden Fall, das war so dann ja eine Weile lang so unser Alltag. Und dann so am Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich gelesen, ich soll Friedensstifter sein. Habe ich gefunden, ja, das ist gut. Ich bin an der Kaffeemaschine schon gescheitert. Weil ich dort haben so Kapseln leeren, das Wasser auffüllen. Weißt du, es gibt ja dann so die Situationen, gell? Dann wollte ich den Staubsauger holen, ist der Akku da unten. Ich habe das Gefühl, alles ist gegen dich. Und dann haben die Kinder noch den Computer irgendwo nicht versorgt, wo er hingehört. Und dann ist es noch schwierig, zum Friedensstifter sein. Aber wenn es eben nachher eine Freude ist, dann lachst du so gerne nachher über das und merkst so, Mann, wie verknorzert bist du, Michi. Geniesse es doch einfach auch mal. Und dann habe ich mir den Kaffee rausgelassen, bin so einen Tisch angeköckelt, habe meine Kinder gefragt, wollen wir auch noch etwas zu trinken? Und wusch, ist einfach das Herrliche von Jesus da gewesen. Eine Atmosphäre, die ganz etwas anderes war. Oder ich mag mich noch erinnern, und das möchte ich auch weitergeben, der Elisha ist heimgekommen, das ist unser Ältester, und hat mir die Schuld gegeben, dass er nachsitzen muss. Und das ist immer heikel. Wenn ich für etwas schuld sein muss, wo ich gar nicht schuld bin. Ich finde, ich bin schon für vieles schuld. Aber dann habe ich gesagt, wie soll ich jetzt das jetzt verstehen? So, ja, Papi, du hast das Internet nicht eingestellt. Und darum habe ich die Nachrichten nicht gesehen. Und darum habe ich die Hausaufgaben nicht gemacht. Und darum muss ich jetzt nachsitzen. Aber das ist schon viermal. Also erst nach dem 5. Mal muss ich ja nachsitzen. Die anderen 4 Mal bin ich gerade auch noch schuld gewesen. Und dann gesagt, aber hast du gesagt, dass ich das Internet einstellen soll? So, nein, aber eben genau das ist das eigentlich. Muss ich immer fragen, du bist schuld. Und das schaukelt sich dann so auf bei uns. So. Und dann habe ich dann also einfach einen Moment gehabt, wo ich gefunden habe, oh, jetzt brauche ich ganz schnell einen Moment für mich. Und dann bin ich ins Büro und nachher hat mir Jesus gesagt, Michi, bist du jetzt einfach schuld? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin ja nicht schuld. Und sagt, ja, das bin ich auch nicht gewesen. Und doch habe ich es für dich gemacht. Und dann ist es schon noch spannend, was dann mit einem passiert. So, bin ich so eher so mit einem Knopf im Bauch so raus. Und dann habe ich gesagt, Elisha, es tut mir leid. Du hast recht, ich bin schuld. Der hat mich natürlich angeschaut. So, der hat ja genau gewusst, dass er nicht schuld, also dass ich nicht schuld bin. Aber ich habe Schuld auf mich genommen. Und das hat der ganze Dynamik, die sich dann so aufschaukelt, total den Wind zur Segel ausgenommen. Und ich habe gemerkt, manchmal wäre es doch viel einfacher, wir würden einfach für alles schuld sein. Wir könnten einfach sagen, ja, ich bin es gewesen. Seit ich das Erlebnis gemacht habe, sage ich noch viel bei unserer Familie, ja, ich bin es gewesen, ich bin schuld, wenn es wieder so anfängt aufschaukeln. Es hat eine Kraft. Und ich glaube, das Wissen, woran wir gehen, kann uns helfen. Weil im Psalm 22, 28 und 29 heißt es noch auch noch spannend, es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Wer wird der Sieg schlussendlich sichtbar und echt und real haben? Woran gehen wir? Wir sind für die Ewigkeit gemacht, wir gehen zur Ewigkeit. Und wenn wir das wie bewusst sind, dann nachher können wir klagen, dann können wir auch unsere Gefühle und Emotionen, die manchmal wirklich die Umstände uns fast verdrücken oder wie so eine Lawine uns überrollen, dann können wir die von Gott bringen. Es fühlt sich vielleicht an, als ob er nicht antwortet, es fühlt sich vielleicht sogar an, als ob er nicht da ist, aber wir haben eine Gewissheit, die wir dürfen klammern, die mit dem Karfreitag gekommen ist. Er hat gesiegt. Er hat es vollbracht. Und dass er es vollbracht ist eben manchmal auch nicht so einfach, weil er es vollbracht, nicht wir. Manchmal wären wir ja gerne die, die es vollbringen können. Nein, wir dürfen immer wieder, gerade auch in unserem Scheitern, sagen, es geht gar nicht ums Scheitern oder nicht Scheitern, es geht darum, dass wir in diesen Situationen dürfen mit Jesus unterwegs sein und zusammen sein. Jeremia 33,3, das ist für mich so ein Vers geworden, auch einfach zu merken, 33,3, wo der Jeremia im Gefängnis sitzt, weil er das tut, was Gott gesagt hat, dass er soll tun. Und die Gefängnisse, die sind nicht so gewesen wie die heutigen Gefängnisse. Und er steht nur ganz allein und dann heißt: Rufe mich an in der Not, so will ich dir antworten. Der Jeremia hat das gemacht, er hat Gott angerufen in seiner Not. Gott hat auch geantwortet. Wissen wir mit was? Etwa 600 Jahre, nachdem du gestorben bist, wird Jesus auf die Welt kommen. Was nützt jetzt das dem Jeremia dort im Gefängnis? Nichts. Eine Antwort, die keine Lösung ist. Wahrscheinlich hätte ich auch nicht geschrauen, ich will wissen, was in 600 Jahren ist, sondern hol mich da raus. Schenk Linderung von meiner Not. Hilf mir zu verstehen, wozu. Aber etwas, was über Jeremia wie verstanden hat, und mit dem möchte ich dann auch schliessen, er hat gewusst, wenn Gott antwortet, ist er mit mir in dem Loch. Auch wenn er vielleicht nicht spüre, wenn er nicht erlebt, wenn er nicht höre oder wenn er mir Sachen antwortet, die ich gar nicht einordnen kann. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen, unsere eigenen Wahrheiten auch beschreiben, aber dass wir nachher die Wahrheit von Gott drüber stellen. Spannend finde ich, dass nicht die Jünger oder die Menschen Jesus erlebt und kennengelernt haben, die akribisch genau alles erklärt haben, sondern die bereit waren, trotz unklärter Geschichten Jesus nachzufolgen. Die haben Jesus erlebt. Die sind dabei gewesen. Die haben ihn erkannt. Und denen ist das Herz aufgegangen. Nicht, weil sie alles haben können verstehen, aber weil sie wie irgendwann das Verstehen wollen, auf der Seite gelassen haben und gesagt haben, brauch mich, ich möchte meine Umstände für dich nutzen, dass wir Menschen im Glauben wachsen können und ich im Glauben auch wachsen kann. Ich glaube, auf das dürfen wir uns freuen, auch auf den Ostersonntag. Wenn es dann heisst, er ist auferstanden. Aber zuerst hat er heute den Tod überwunden und hat uns den Sieg gegeben. Den Sieg über unsere eigenen Umstände, über unsere eigenen Nöte. Ich bete. Jesus, und wir danken dir einfach, dass du so ein genialer Freund, Gott und Heiland bist. Danke vielmals für das, was du erlitten hast am Kreuz, damit wir nicht in unseren Umständen gefangen sein müssen, damit wir nicht in der Sünde, im Tod gefangen sein, sondern dass wir das ewige Leben bei dir haben. Schenkt uns immer wieder im Alltag so Möglichkeiten, auch das zu leben und umzusetzen. Jesus, indem du uns anleitest, indem du zu uns redest, wir möchten auf dich hören. Dir gehorsam sein, so wie du gehorsam gewesen bist. Und wir danken dir, dass wir die Zusage haben von der Ewigkeit, von einem Leben mit dir und dass du den grossen Unterschied machst. Danke, dürfen wir eingeladen sein auf den Siegeszug und dürfen wir wissen, dass keine Umstände auf dieser Welt uns können trennen von dir. Und um das bitten wir dich, dass wir das immer wieder auch dürfen, einfach durch dich, Heiliger Geist, hören und dass das zu einer tiefen Glaubensgewissheit werden darf. Amen.